Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den Machtkampf in der Ukraine kommt Bewegung. Unter dem Druck der wochenlangen Proteste ist Regierungschef Asarow heute zurückgetreten. Er wolle helfen, einen Weg aus der Krise zu finden, so seine Worte. Auch das Parlament in Kiew machte Zugeständnisse an die Opposition. Es nahm umstrittene Gesetze zurück, mit denen das Demonstrationsrecht verschärft worden war.
Offenbar hielten einige Abgeordnete die Sondersitzung des Parlaments für so gefährlich, dass sie mit schusssicherer Weste kamen. Doch die für heiße Debatten berüchtigte Rada blieb friedlich. Nach einer halben Stunde erfuhren sie vom Rücktritt von Premierminister Asarow, dem als Hardliner geltenden Vertrauten von Präsident Janukowitsch. Die Einheit des Landes zu bewahren und der Erfolg der Ukraine sind meine wichtigsten Ziele. Ambitionen sind zweitrangig. Vorerst führt Asarow die Amtsgeschäfte weiter, bis sich ein Kompromisskandidat findet. Der fraktionslose Oppositionelle und Schokoladenunternehmer Piotr Poroschenko könnte so ein Kandidat sein. Dieser Rücktritt des Premiers, der hätte schon vor Monaten kommen müssen. Aber wir haben Zeit verloren und nun ist die Stimmung im Volk viel aggressiver geworden. Er werde nicht in der neuen Regierung arbeiten, sagte Vitali Klitschko. Er könne es sich nicht mal vorstellen. Anschließend hob das Parlament die umstrittenen Gesetze über drastisch eingeschränkte Demonstrationsrechte wieder auf. Sie hätten das Land in Richtung Diktatur geführt, sagen Beobachter. Auf dem Maidan Erleichterung und Skepsis. Das ist noch kein Sieg. Der Sieg ist, wenn Janukowitsch und seine Bande gehen. Die Rücknahme der Demonstrationsgesetze ist schon ganz gut. Wir müssen jetzt abwarten. Die Abstimmung über eine Amnestie für verhaftete Demonstranten wurde auf morgen verschoben. Sie wird schwierig, weil Präsident Janukowitsch offenbar eine Amnestie nur dann für möglich hält, wenn die Demonstranten binnen 2 Wochen besetzte Plätze und Häuser räumen.
Die Krise in der Ukraine überschattete heute auch den EU-Russland-Gipfel in Brüssel. Dort beriet Präsident Putin mit Spitzenvertretern der Gemeinschaft über strittige Fragen wie den Konflikt um die Ostpartnerschaft mit Kiew. Die Führung der Ukraine hatte Pläne für ein Assoziierungsabkommen mit der EU zugunsten einer engeren Bindung an Moskau auf Eis gelegt und damit die Proteste ausgelöst.
Offene und freimütige Gespräche waren angekündigt. Man wollte sich also die Meinung sagen. Der russische Präsident lächelte denn auch noch etwas schmaler als sonst bei seiner Ankunft zu einem Gipfel, der von der Lage in der Ukraine überschattet war. Eine Lage, die in den Augen der EU vor allem auf Putins Druck zurückzuführen ist, mit dem er die Assoziierung der Ukraine mit der EU vorläufig verhindert hatte, was er anschließend so erklärte. Bei dieser Assoziierung ist nicht die souveräne Entscheidung der ukrainischen Regierung unsere Sorge, sondern die wirtschaftlichen Folgen. Russland fürchtet Nachteile, die EU sieht das genau umgekehrt. Ich habe besonders unterstrichen, dass unsere östliche Partnerschaftspolitik Vorteile für alle hat, auch für Russland. Experten beider Seiten sollen jetzt erörtern, was richtig ist. Immerhin die Frage, ob Russland die niedrigeren Gaspreise und die Kredite an die Ukraine widerrufen würde, falls dort die Opposition an die Macht käme, verneinte Putin eindeutig. Das werden wir nicht machen. Das Gipfeltreffen sollte klären, wie Europa und Russland ihre sogenannte strategische Partnerschaft künftig leben wollen. Wirkliche Klärung brachte es da nicht. Erkennbar wurde aber, dass beide Seiten eine weitere Verschlechterung ihrer Beziehungen vermeiden wollen. Mehr ist gegenwärtig nicht drin.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter eine ausführliche Analyse des schwierigen Verhältnisses zwischen westlichen Staaten und Russland. Die EU-Finanzminister haben die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Kroatien beschlossen. Das Land ist seit einem halben Jahr Mitglied der Europäischen Union. Seine Neuverschuldung liegt mit mehr als 5% der Wirtschaftsleistung deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Die Regierung in Zagreb soll bis April ein Konzept vorstellen, wie sie die Haushaltsprobleme in den Griff bekommen will.
Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag sind erstmals die beiden Hauptangeklagten Mladic und Karadzic aufeinander getroffen. In separaten Prozessen müssen sie sich dort unter anderem wegen des Völkermords von Srebrenica mit 8000 Toten verantworten. Der frühere bosnisch-serbische General Mladic war als Entlastungszeuge für Karadzic geladen, verweigerte aber die Aussage. Er bezeichnete das UN-Tribunal als teuflisches Gericht.
Bei der Bundeswehr ist nach Einschätzung des Wehrbeauftragten Königshaus in vielen Bereichen die Grenze der Zumutbarkeit erreicht oder überschritten. Die Bundeswehrreform und die Auslandseinsätze führten zu Überforderung und Frust. Königshaus äußerte sich auch besorgt über die sexuelle Belästigung von Frauen. Jeder zweiten Soldatin sei das mindestens einmal passiert. Der Wehrbeauftragte berichtet dem Parlament einmal im Jahr über Missstände.
Wintermanöver in der Altmark. Hier wird der Ernstfall geprobt. Nicht gerade afrikanische Verhältnisse. Dabei will Bundesministerin von der Leyen demnächst noch mehr Soldaten nach Afrika schicken. Bei der Übung heute musste sie sich fragen lassen, ob die Bundeswehr überhaupt dafür gewappnet ist.
Kein Land in Europa kann mehr alleine einen Einsatz dauerhaft leisten. Die Antwort muss sein, gemeinsam in Europa müssen wir die Fähigkeiten so aufeinander abstimmen, dass wir eine hochmoderne Einsatzmöglichkeit haben.
Zur gleichen Zeit legte der Wehrbeauftragte in Berlin einen beunruhigenden Bericht über den Zustand der Armee vor.
Die Bundeswehr steht mit den laufenden Einsätzen, personell wie materiell, nach wie vor an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Operativer Bedarf und strukturelle Ausplanung klaffen hier auf absehbare Zeit weiter auseinander.
Es fehle vor allem an Personal. Die Soldaten seien daher zu oft und zu lange im Auslandseinsatz. Sie hätten Probleme, Familie und Dienst in Einklang zu bringen. Genügend Stoff für die Opposition, die neuen Afrika-Pläne der Verteidigungsministerin anzugreifen.
Einfach nur allgemein von Vereinbarkeit von Familie und Bundeswehrdienst zu reden, das reicht nicht. Sie muss die ganze Wahrheit sagen und zur ganzen Wahrheit gehört eben auch, dass die Bundeswehr gerade ausgerichtet wird auf mehr Auslandseinsätze und Krieg im Ausland ist nicht vereinbar mit Familienleben.
Derzeit sind knapp 5000 Männer und Frauen im Auslandseinsatz in mehr als 10 Ländern. Unter den Soldaten rumort es. Afghanistan ist noch nicht überstanden, die Bundeswehrreform noch nicht in trockenen Tüchern. Da werden Planspiele bekannt über neue Einsätze in Afrika. Von ihrer neuen Ministerin erwarten die Soldaten aber zuallererst, dass sie die im Wehrbericht aufgelisteten Mängel beseitigt.
Verbraucher haben keinen Rechtsanspruch auf volle Transparenz bei der Bewertung ihrer Kreditwürdigkeit durch die Schufa. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Zwar müsse die Schufa mitteilen, welche Daten sie gespeichert habe, wie daraus die Kreditwürdigkeit berechnet werde, gehöre aber zum Geschäftsgeheimnis. Die Urteile von Auskunfteien wie der Schufa sind für Millionen Menschen wichtig.
Sonja Hisserich wollte ihr neues Auto finanzieren. Der Händler fragte wie üblich bei der Schufa an, ob sie denn auch kreditwürdig sei. Die schlechte Nachricht bekam sie prompt. Zufriedenstellendes bis erhöhtes Risiko.
Ich war schockiert. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was los war. Ich habe zu der Bearbeiterin gesagt, sie kennen mich jetzt schon über 20 Jahre. Wie ist das möglich?
Die Schufa, ein privates Unternehmen, erstellt einen sogenannten Scoring-Wert, eine Prognose. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde den Kredit auch bezahlt? Für Händler eine zentrale Basis, ob sie ein Geschäft abschließen. Grundlage der Schufa sind Kundendaten wie bisherige Kredite, Zahlungsschwierigkeiten in der Vergangenheit, persönliche Daten wie Alter oder Geschlecht. Doch wie genau entsteht aus den Daten der Scoring-Wert? Das wollte Sonja Hisserich wissen und klagte. Den kompletten Einblick verweigerten ihr die BGH-Richter heute. Also wie die Schufa Daten gewichtet und die Kreditwürdigkeit berechnet. Das seien Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen, die der Gesetzgeber habe schützen wollen. Allerdings, die Schufa müsse den Kunden zwingend mitteilen, welche Daten für die Berechnung genutzt wurden. Diese kann man per Selbstauskunft anfordern.
In der Selbstauskunft stehen Informationen, die eine Auskunftei gesammelt hat. Möglicherweise sind die aber falsch, dann kann man eine Löschung oder eine Berichtigung beantragen.
Bei der Frage, wie ein schlechter Scoringwert genau entsteht, tappen Verbraucher also weiterhin im Dunkeln. Mehr Transparenz gibt die aktuelle Rechtslage nicht her. Dafür müsste man die Gesetze ändern.
Immer mehr Arbeitnehmer gehen wegen psychischer Erkrankungen in Frührente. Das geht aus einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer hervor, die sich auf die deutsche Rentenversicherung beruft. Danach hat sich die Zahl der Betroffenen innerhalb von 10 Jahren verdreifacht. Das Durchschnittsalter psychisch kranker Frührentner liege bei 49 Jahren. Hauptursache seien Depressionen sowie Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen. Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens haben laut Zeitungsberichten auch die Nutzerdaten von Smartphone-Apps im Visier. Als Beispiel nannten New York Times und Guardian das populäre Spiel Angry Birds. Beide Blätter berufen sich auf Unterlagen von Edward Snowden. Dessen Enthüllungen waren auch Thema beim Treffen der Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern heute in Berlin.
Auch bei den Apps auf dem Smartphone sind die Geheimdienste mit dabei. Wer etwa das Spiel Angry Birds benutzt, muss damit rechnen, dass sich laut Medienberichten auch US- und britische Geheimdienste für seine Daten interessieren.
Wir wissen jetzt, dass nicht nur E-Mails angesehen werden, dass nicht nur soziale Netzwerke angesehen werden, sondern dass tatsächlich alle Daten, die Nutzer von sich preisgeben, ins Internet senden, für die Geheimdienste von Interesse sind.
Dabei geht es den Spionen auch um sogenannte Geodaten, etwa bei Google, die etwas über den Standort des Nutzers verraten, oder Millionen solcher Informationen bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Die neuen Enthüllungen sind Wasser auf die Mühlen der in Berlin versammelten Datenschützer und Journalisten, die doch gerade darüber diskutieren, wie sich Grundrechtsverstöße in der digitalen Welt künftig verhindern lassen.
Ja, das passt natürlich in das Bild der anlasslosen und umfassenden Überwachung, was sich für uns immer weiter konkretisiert. Natürlich ist es für uns alle wichtig, dass diejenigen, die da Werkzeuge in der Hand haben, diesen Zustand zu ändern, diese Werkzeuge auch nutzen.
Ein Appell in Richtung Politik. Gemeint sind gesetzliche Regelungen und Strafen bei Verstößen als Mittel gegen das nahezu schrankenlose Sammeln von Daten durch Internetkonzerne und Geheimdienste. Wie groß die Herausforderung ist, zeigt das Beispiel EU. Die hat eine Entscheidung über entsprechende europaweit geltende Regeln erst einmal verschoben auf die Zeit nach der Europawahl. Und ohne gesetzliche Schranken können Nutzer nicht sicher sein, wer sich alles der Daten auf ihren Handys bedient.
Er war Musiker, Friedensaktivist, Politrebell und Umweltschützer. Die Folklegende Pete Seeger ist mit 94 Jahren in New York gestorben. Sein Lied Where Have All the Flowers Gone wurde in den 60er Jahren zur Hymne der Friedensbewegung. Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Nana Mouskouri und andere trugen zum Welterfolg von Sag mir, wo die Blumen sind bei.
Alter spielte für ihn keine Rolle. Bis kurz vor seinem Tod stand er auf der Bühne. Vital, mit engagierten Texten und einer klaren Meinung. Über 90-jährig marschierte Pete Seeger mit Aktivisten der Occupy Wall Street-Bewegung und protestierte gegen die Gier der Banken. Für die Ikone der Folkmusik waren Lieder auch immer Waffen. Wenn ich nicht denken würde, dass Musik die Welt verändern kann, wäre ich nicht Musiker. Seeger war einer der großen Stimmen der Bürgerrechtsbewegung, hier mit einem Song gegen die US-Politik während der Kuba-Krise. Er inspirierte Größen wie Bob Dylan, stand mit Bruce Springsteen auf der Bühne und schrieb Songs für prominente Protestsänger. Begonnen hatte er 1941 mit Woody Guthrie. Seine Band, die Weavers, spiegelten das Lebensgefühl des linken Amerika, der Demonstration gegen den Vietnamkrieg, gegen Rassismus und Umweltzerstörung. Mit Musik kann man die Welt verbessern, davon war Pete Seeger überzeugt.
Eine neue Kältewelle hat die Ostküste und den mittleren Westen der USA erfasst. Nicht nur der Flug- und Bahnverkehr waren massiv beeinträchtigt. In mehreren Bundesstaaten rieten die Behörden davon ab, Auto zu fahren oder zu reisen. Es kam zu etlichen Unfällen. 400.000 Schüler hatten wetterbedingt schulfrei. Die Meteorologen gehen davon aus, dass die extreme Kälte auch an den kommenden Tagen andauert. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 29. Januar.
Am Rande des Hochs über dem westlichen Russland strömt weiter frostige und wolkenreiche Luft in die Nordosthälfte Deutschlands. Nach Südwesten hin werden weiter Plusgrade erreicht. In der Nacht fällt im Norden und Osten mitunter etwas Schnee. Im übrigen Land ist es neben Wolken oder Nebel zum Teil klar. Am Tag bleibt es im Norden und Osten meist dicht bewölkt. Am ersten lässt sich die Sonne noch in Sachsen blicken. Hier und da schneit es leicht. Sonst ist es teils stark bewölkt oder neblig trüb, teils freundlich und weitgehend trocken. Der Ostwind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch, an den Küsten stark mit stürmischen Böen. In der Nacht überall Frost, von 0 Grad am Niederrhein bis minus 10 im Nordosten und an den Alpen. Morgen in der Nordosthälfte minus 7 bis minus 1 Grad, im Süden und Westen milder, bis zu 6 Grad am Oberrhein. Auch Donnerstag und Freitag ist es im Norden und Osten oft stark bewölkt, mit etwas Schnee. Sonst gibt es eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Am Samstag in der Westhälfte dichte Wolken und zeitweise Regen, nur auf den Bergen noch Schnee.
Kare Mioska ist wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Zähes Ringen in Kiew spielt Janukowitsch wieder auf Zeit und leichtes Spiel, warum in Prag jeder auf offener Straße Klavier spielen kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.